herzlich willkommen bei Achtsam. Wie schön, dass ihr da seid. Wir sprechen hier bei Achtsam darüber, was wir machen können, damit es uns besser geht. Und das sind Themen, wirklich, da geht's vom Gärtnern über Sex, über krasseste Therapien, über existenzielle Fragen und übers Atmen. Es geht um Sport und Kreativität. Und Mayong, was haben wir nicht in den letzten 5 Jahren hier schon alles besprochen? Wahnsinn, oder?
Sehr viel. Das ist ein großer Blumenstrauß, aber bildet halt einfach das Leben ab, ja.
Genau, weil man könnte ja meinen, Achtsamkeit ist immer das Gleiche machen, nämlich nur meditieren zum Beispiel. Oder ich muss immer aus dem MBSR die Rosine nehmen, die man sehr achtsam isst. Da haben wir auch schon mal eine Folge drüber gemacht über MBSR, also ein Achtsamkeitskurs, ein sehr berühmter, wenn nicht der berühmteste sogar. Aber es ist so viel mehr und wir können in allen Bereichen des Lebens über Achtsamkeit sprechen und über unsere Psyche, unsere Seele und darüber, wie alles mit allem zusammenhängt, der Körper und der Geist. Und ich stelle uns ganz kurz nochmal vor, sicher ist sicher, falls jemand zum ersten Mal einschaltet. Dr. Mayong ist Dozentin, sie ist Therapeutin, sie ist Psychologin und natürlich Podcast-Host, ist ja klar, und Achtsamkeitsexpertin. Das sage ich jetzt auch schon seit 5 Jahren. Am Anfang warst du, glaube ich, so ein bisschen so, Expertin klingt irgendwie komisch, aber mittlerweile hast du dich dran gewöhnt, oder?
Ich habe mich einfach dran gewöhnt, ja.
Nicht, dass da der Imposter kickt oder so.
Ja.
Nee, jetzt nicht mehr. Ich bin Diane Hielscher, Moderatorin, Autorin, Keynote-Speakerin, Gründerin und ja, beschäftige mich jetzt auch schon seit sehr, sehr langer Zeit mit all diesen Themen. Wir lernen auch durch diese Achtsam-Folgen mit euch. achtsam@deutschlandfunknova.de ist unsere E-Mail-Adresse. Da schickt ihr uns tolle Impulse, sehr schöne Geschichten, inspirierende Sachen und auch immer wieder Themenvorschläge. Heute wird es wieder ein bisschen kompliziert, ne? Könnte man sagen.
Kompliziert oder was heißt, es ist komplex, aber wir versuchen es wie immer runterzubrechen und so, dass ihr was damit anfangen könnt. Es wird auf jeden Fall spannend, ja.
Denn, ich habe es ja gesagt, Mayong ist Therapeutin und deswegen sprechen wir auch immer mal wieder über Therapien. Und heute sprechen wir über die Schematherapie. Ihr hattet uns immer mal wieder geschrieben, dass ihr gerne was über ja, die verschiedenen Anteile in uns und die Arbeit damit hören wollt, ne? Und du beschäftigst dich sowieso schon auch mit der Schematherapie gerade.
Genau, also ich habe dann, nachdem ich dann Verhaltenstherapeutin wurde, also mit der Approbation, mich auch weitergebildet in Richtung Schematherapie und bin noch dabei, mich weiterzubilden und behandle aber schon auch PatientInnen damit und bin ein ganz großer Fan der Schematherapie.
So, ich habe mich nicht so viel damit beschäftigt und ich glaube, viele Menschen da draußen auch nicht. Deswegen fangen wir nochmal ganz low-key hier an, also so dass wir es alle verstehen. Was ist denn überhaupt die Schematherapie?
Also die Schematherapie, das ist ein integrativer Therapieansatz, der Ende der 80er Jahre von Jeffrey Young entwickelt wurde. Und da wurden einfach bewährte Techniken aus verschiedenen Therapieschulen zusammen integriert. Also einmal aus der Verhaltenstherapie natürlich, aus der Gestalttherapie, psychodynamische Verfahren, aber auch Achtsamkeit. Und formell, offiziell zählt die Schematherapie zur dritten Welle der kognitiven Verhaltenstherapie. Also die erste Welle war quasi so, der Mensch ist eine Blackbox, Reizreaktion, alles ist angelernt und irgendwann kamen sie auf den Trichter, naja, er denkt ja auch, also Gedanken spielen auch eine Rolle und diese dritte Welle ist halt, Menschen fühlen natürlich auch, also und da ist zum Beispiel die dritte Welle in die Achtsamkeit auch mehr integriert worden und Achtsamkeit ist auch ein wichtiger Baustein der Schematherapie und hier in Deutschland, da kann man halt eine Zusatzqualifikation machen oder sich fortbilden lassen, das sind oft VerhaltenstherapeutInnen, die das anbieten, aber auch TherapeutInnen mit anderen Grundorientierungen. Also ich saß auch schon in Fortbildung zusammen mit Tiefenpsychologen, was dann auch sehr spannend ist, da in den Austausch zu gehen.
Und es gibt ja immer so Wellen von Dingen, die man tut, ne? Auch in der Therapie oder man könnte ja sogar sagen, auch Trends, auch wenn das natürlich jetzt so ein bisschen unpassend klingt, aber ihr wisst, glaube ich, alle, was ich meine. Und da ist Schematherapie gerade so das Ding, ne?
Doch, also die Anfragen sind auf jeden Fall sehr, sehr hoch. Also natürlich überhaupt für Psychotherapie, aber Schematherapie beobachte ich, wird sehr gefragt. Also dass Menschen ganz klar eine E-Mail schreiben, ich möchte bitte gerne Schematherapie machen, bieten Sie das an, ja.
Abgefahren. So, dann erklär uns doch nochmal, was sind denn Schemata und wie entstehen sie?
Schemata sind tief verwurzelte, stabile und auch umfassende Muster aus Erinnerungen, Gefühlen, Gedanken und Körperempfindungen. Und neuronal ist es quasi eine Gruppe, also so Verknüpfungen in unserem Gehirn, ja. Und das hinterlässt quasi wie so ein Fußabdruck, ja. Und das steuert quasi unser Verhalten. Ich vergleiche das auch oft mit so einer Virtual Reality Brille, die wir aufsetzen. Und durch die sehen wir die Welt und wir fühlen es halt auch wirklich so, ne? Und die Schematherapie geht davon aus, dass Kinder und wie jeder auch Erwachsene natürlich, wir haben Grundbedürfnisse, aber wenn Grundbedürfnisse von Kindern frustriert werden, immer wiederholt frustriert werden, dann kann es dazu führen, dass maladaptive, also nicht so hilfreiche Schemata entstehen. Es entstehen natürlich auch positive Schemata, wenn Grundbedürfnisse erfüllt werden. Und Jeffrey Young, der nennt beispielsweise 5 Grundbedürfnisse und man kann das runterreduzieren auf 2 fundamentale Grundbedürfnisse, die jeder Mensch hat. Das eine Grundbedürfnis ist, sichere Bindung erfahren. Also wir Menschen, wir möchten in Verbundenheit gehen, wir möchten diese Gruppenzugehörigkeit spüren und das gibt uns am Ende Sicherheit. Man kann sich vorstellen, das ist wie so auf einem Kontinuum. Auf der einen Seite ist dieses Bindungsbedürfnis und auf der anderen Seite ein Bedürfnis nach Autonomie, Kompetenz, auch Selbstbehauptung. Also wir streben danach, uns selbst zu verwirklichen und auch Kontrolle über die Situation zu haben, ne? Und wenn wir uns das jetzt so vorstellen, wie so eine Wippe vielleicht auch oder 2 Pole. Wenn ich jetzt sehr auf der Seite bin, Bindung, also ich gucke sehr, oh, ich mache es allen vielleicht auch recht und so weiter, ne, damit ich dazugehöre, ich bin sehr kooperativ und so, ne, dann kann ich ja gar nicht mehr so sehr auf dieser Selbstbehauptungsseite sein. Und wenn ich jetzt sehr auf Selbstbehauptung bin, ich will meine eigenen Ziele verwirklichen, dann kann ich ja nicht irgendwie so total kooperativ sein. Also ne, das sind so 2 Pole und wir finden uns so im Gleichgewicht dann irgendwie. Und da kann auch eine andere Metapher nochmal helfen, wie so, wenn wir mit beiden Beinen im Leben stehen, also mit dem einen Bein, mit dem Bindungsbein und mit dem anderen Bein, diesem Selbstbehauptungs-Autonomiebein, wenn wir da gut ausgeglichen, balanciert stehen, dann sind wir gesund. Aber wenn das sehr in eine Richtung beispielsweise kippt, ne, dass wir total vielleicht auch in die Unterordnung gehen, weil wir so harmoniebedürftig sind, ne, dann ist es natürlich ungesund und wir erreichen unsere Ziele nicht.
Und welche Schemata gibt es?
Es gibt 18 Schemata, sagt Jeffrey Young. Also die werde ich euch jetzt nicht hier alle auflisten, weil das echt viel ist. Da könnte man 2 eigene Folgen dazu machen, wenn ihr das eingibt.
Oder 3 wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich wirklich, weil das so umfangreich ist. Man kann das grob gliedern in 5 so Themenbereiche. Und er hat das so aufgegliedert quasi in die Grundbedürfnisse, die vernachlässigt wurden oder frustriert wurden. Und ein Schemata ist zum Beispiel emotionale Vernachlässigung. Das ist, wenn ein Kind das Gefühl hat, nicht ausreichend gesehen zu werden, emotional wirklich auch vernachlässigt wird. Ein Mangel an Wärme und Geborgenheit, obwohl die Bezugsperson körperlich eigentlich anwesend ist. Also das Kind weiß, die ist ja eigentlich da, aber die Person sieht mich nicht, ne? Und das würde sich dann manifestieren in so einem maladaptiven Schema, dass heute die Person als erwachsene Person so ein chronisches Gefühl hat, dass andere sich nicht interessieren, sich nicht kümmern, die eigenen Bedürfnisse werden gar nicht ernst genommen und man hat selbst irgendwie auch kein Gespür für die eigenen Bedürfnisse. Und das ist, weil dieses Bindungsbedürfnis in der Kindheit zu kurz kam.
Und dann gibt es halt verschiedene und dann guckt man, wie man damit umgeht oder was ist dann der nächste Schritt?
Genau, also man weiß dann quasi, also man muss dann, es gibt Fragebögen beispielsweise, wo man dann gucken kann, welche maladaptiven Schemata liegen denn vor, weil nicht jeder hat ja dieses Thema emotionale Vernachlässigung. Bei anderen ist es vielleicht dieses Unzulänglichkeit und Scham, ne, wenn sie in der Kindheit die Erfahrung gemacht haben, dass sie bloßgestellt wurden, sehr oft entwertet, kritisiert wurden und heute ist dann auch diese Überzeugung noch sehr doll da, ja, nicht liebenswert zu sein und irgendwie die Aufmerksamkeit von anderen nicht zu verdienen. Ich habe das oft bei PatientInnen, die so eine sehr ausgeprägte soziale Phobie zum Beispiel haben, ne, dass da auch Unzulänglichkeit dann da ist, ne? Und wichtig ist, diese Schemata, das sind quasi so diese überdauernden Muster, ja. Also das ist wie so auf unserer Software so eingraviert worden. Aber wir wissen ja auch dein Lieblingsthema Neuroplastizität, das ist ja, das lässt sich ja verändern, das Gehirn und diese ganzen neuronalen Pfade. Und mit was wir wirklich in der Therapie arbeiten, ist das sogenannte Modusmodell und Modi. Modi sind aktuell aktivierte Erlebniszustände, in dem ein Schema in der Situation ausgelöst wird, also quasi wir werden dann wirklich getriggert.
Also dann zum Beispiel, nur damit man das so ein bisschen nachvollziehen kann vielleicht so,
ja.
also ich verliere oder ich kriege einen Job nicht, ja? Ich versuche mal irgendwie so ein ganz low-key, ne, simples Beispiel, jeder kann sich reinfühlen. Ich habe mich beworben, mehrfach, ich kriege einfach keinen Job gerade. Ich kriege immer Ablehnung. Und dann wird etwas getriggert, ein Schema, nämlich Unzulänglichkeit, ja? Ich denke, ich bin nicht gut genug, deswegen kriege ich all diese Absagen. Und dann ist das eben der Modus, oder wie?
Genau, und es gibt dann verschiedene Modi. Und hier wird es nämlich spannend, ja, weil ganz, ganz schnell in kurzer Zeit etwas passiert, ja. Also, ne, du hast eben gesagt, ne, das Unzulänglichkeitsschema wird quasi aktiviert und dann kommt wie so eine Kaskade, dann können unterschiedliche Modi noch losgehen. Die färben unsere Gedanken, Gefühle und Körperempfindungen. Und ein Modus ist beispielsweise der Kind-Modus, ja. Das ist einmal so ganz unverarbeitete, basale Gefühlsreaktionen wie Ärger, Trauer, so eine Hilflosigkeit. Und das zeigt sich dann oft auch körperlich, ne, dass man sich auch so fühlt. Also das ist, wenn wir von diesem inneren Kind sprechen. Ihr werdet sehen, Schematherapie, einige Methoden kennt ihr auch schon. Wir haben ja auch eine Folge zu Imagination gemacht. Ich habe das Gefühl, die Schematherapie, die führt so alles zusammen. Also dieses verletzte innere Kind, genau das ist das, der Kind-Modus, ja. Oder ein anderer Modus, den kennen wir auch alle, der innere Kritiker. Oder in der Schematherapie, je nach Schule, spricht man auch von Elternmodi. Ja? Das sind dann so verinnerlichte Stimmen, Bewertungen, Forderungen, Ermahnungen, die wir in der Kindheit von unseren Bezugspersonen gehört haben und dann halt quasi so verinnerlicht haben. Das sind die Stimmen in unserem Kopf, die sagen, du bist so schlecht und deswegen wurdest du nicht genommen oder so. Ne? Und dann hört man das ganz doll. Ja? Und da passiert eine Situation und das triggert diesen Modus innerer Kritiker und dann kommt dieses Gefühl, oh Gott, ich bin so super traurig oder habe auch krasse Angst oder so, ne? Und das ist ja eine extreme Anspannung, ne? Weil wenn der innere Kritiker so einen Stress macht, ja, und dann kommen diese krassen Gefühle, diese tiefe, tiefe Trauer oder auch Angst, dann versucht der Organismus, das irgendwie zu bewältigen. Und das sind auch Modi oder Bewältigungsmodus, nämlich Bewältigungsmodi, maladaptive Bewältigungsmodi. Und das ist das, was wir sehen können in unserem Verhalten quasi, ja. Und das ist angelehnt an der Stressreaktion, so wie Tiere mit Stress umgehen, dieses Kampf, Flucht und auch Unterwerfung. Also manche Menschen, wenn die sehr gestresst sind, die gehen dann in so eine komplette Unterordnung. Das ist diese Unterwerfung, ja. Die machen dann alles, die sind dann so people-pleasing, ja, machen alles, ne. Wenn die dann so, okay, dann mache ich das, was du willst, auch wenn das irgendwie vielleicht unfair ist, ich achte gar nicht auf meine Bedürfnisse. Oder Flucht wäre quasi Vermeidung, ja. Das kann, also es gibt unterschiedliche Schulen von Schematherapie. Manche nennen das dann so der distanzierte Beschützer oder so, ne. Dann Menschen, die sind so ein bisschen, die sind auch so ein bisschen, kommen nicht so in Kontakt mit ihren Gefühlen, so, weil die einfach das vermeiden wollen mit diesen schlimmen, also so erleben sie es ja, die Gefühle sind ja nicht schlimm, aber tiefe Trauer und Angst in Kontakt zu sein. Oder auch eine Art der Vermeidung ist so ein aktiver Selbstberuhiger. Also das bedeutet alles, was wir machen, um nicht in Kontakt mit unseren Gefühlen zu kommen. Das kann Doomscrolling sein, Social Media, aber auch Drogenkonsum, sich überarbeiten. Essen. Ja, genau, all das. Also das ist auch eine Form von Vermeidung oder quasi das Pendant zum Kämpfen, die Überkompensation. Also das heißt, man so eine Selbsterhöhung, ne, andere zu manipulieren, andere richtig angreifen, ne, und sehr
Narzissmus auch,
Kontrolle.
Ne?
Genau, das gehört genau, dieser Narzissmus ist eine Form, ist ein Bewältigungsmodus am Ende. Und man kann tatsächlich auch Diagnosen, deshalb mag ich das, das ist so transdiagnostisch, auch als eine Form von Bewältigung, das ist im Bewältigungsmodus tatsächlich, ja. Und das kann man so schön.
Diagnostisch haben wir wieder ein neues Wort gelernt. Vielen Dank dafür.
Ja, kann man auch, also wir arbeiten uns dann nicht nur so ab, nur dieses eine Depressionsmanual und dann machen wir die Übungen oder Angststörungen oder so, sondern man kann das total holistisch betrachten. Ne? Und diese verschiedenen Modi oder Anteile, kann man auch dazu sagen, haben wir. Und dann haben wir natürlich den gesunden Erwachsenenmodus. Ja, also, und das haben wir auch alle schon in uns. Wir haben diesen Anteil in uns, der flexibel, gut auf Anforderungen reagieren kann, im Kontakt mit Gefühlen ist und auch weiß, okay, das und das tut mir jetzt gut, das und das tut mir nicht gut, ich kann Grenzen setzen oder so, ne? Aber PatientInnen, die zu uns kommen, die haben halt Schwierigkeiten, in diesen Erwachsenenmodus zu kommen und das möchten wir quasi lernen. Das ist das Ziel der Schematik.
Genau, ich wollte gerade nochmal ganz kurz, ne, recappen, wie man so schön sagt, also zusammenfassen, weil, also zum Beispiel, ich habe mich jetzt beworben, wurde nicht genommen, dann könnten ja aber doch, nur damit ich das richtig verstehe, alle Modi einkicken, ne? Mein inneres Kind könnte wütend sein und traurig und enttäuscht, sich auf den Boden werfen, metaphorisch, und sagen, naja, ihr könnt mich alle mal gerne haben und sauer sein, und dann bin ich die 5-jährige Diane oder die 3-jährige Diane, die bockig ist, weil sie nicht genommen wird. So, dann kann der innere Kritiker kommen, das ist dann vielleicht die Stimme von irgendjemandem, meiner LehrerInnen von damals, die sagen, naja, das ist, weil du schlecht in Mathe bist, du dumme Nuss, keine Ahnung, der kommt dann auch, und dann kommt noch der maladaptive Bewältigungsmodi, das heißt, ich muss unbedingt mir 2 Flaschen Rotwein kaufen oder so. Ne?
Wenn, genau.
Es könnten aber alle 3 sein. Also es geht nicht darum zu sagen, bei dir ist es immer das innere Kind oder so, sondern das sind im Zweifel ja sogar alle 3, oder?
Es ist sogar in der Regel alles, ja.
Ah,
also
okay.
So. Und deshalb würden wir auch, deshalb ist es so wichtig, Achtsamkeit auch zu kultivieren, damit wir merken, ah, ich bin gerade in diesem Bewältigungsmodus. Wenn ich das und das tue, zum Beispiel, ich renne zu diesen Rotweinflaschen, dann ist gerade dieser Selbstberuhiger gerade da. Ne? Wir geben denen auch individuellen Namen, dann kann man sich das auch besser merken. Ne? Oder ich habe gerade diese starken, ungefilterten Gefühle, das ist jetzt da gerade der Kindmodus. Ne? Oder jetzt ist da der innere Kritiker. Und deshalb arbeiten wir tatsächlich in der Schematherapie viel mehr an diesem Modusmodell. Die Schemata, das ist das, was wir im Hintergrund wissen, was so abläuft. Das fängt also, ne, wenn das aktiviert ist, dann sehen wir aber das hier. Das ist das, was wir fühlen. Ne? Also ich kenne das, also es ist eigentlich immer alles da. Ne? Das eine sind die Gefühle, das andere sind im Grunde genommen die Gedanken und dann das Verhalten. Ja.
Okay, alles klar. Ich wollte es nur noch mal ganz kurz zusammenfassen.
Super.
Und ordnen, ja. Damit wir verstehen, wir müssen uns nicht entscheiden, sondern die sind alle da. Wir können sie achtsam wahrnehmen und wir können sagen, was ist eigentlich das Ziel von dieser ganzen Schematherapie? Nämlich, du hast es gesagt, der Erwachsenenmodus. Der, der sich auf eine andere Art und Weise beruhigen kann, der sich selber in den Arm nimmt. Ne? Da könnte man, du hast es auch gesagt, die ganzen Dinge, die wir seit 5 Jahren hier besprechen, auch mit reinnehmen. Ne? Sei es Selbstfürsorge, sei es eben Meditation, Sport, all die Dinge, die uns gut tun, die ihr vielleicht hoffentlich alle schon in eurer Toolbox habt, weil wir ja seit 5 Jahren nunmehr unsere Toolbox füttern mit Dingen, die wir machen können, wenn es uns schlecht geht, wo wir dann reingucken können und sagen können, ah, heute tut mir das gut, morgen brauche ich das. Ich glaube, jetzt würde ich gerne, keine Ahnung, in den Park gehen, Sport machen oder eine Atemübung oder was auch immer. Also das Ziel ist der Erwachsenenmodus. Alles klar. Und da ist die Achtsamkeit, du hast es gesagt, natürlich auch sehr, sehr wichtig, damit wir das alle erstmal wahrnehmen können im ersten Schritt, weil das ist ja auch immer, egal über welche seelische Notlage wir sprechen, eigentlich immer der erste Schritt.
Genau, wir wollen den gesunden Erwachsenen stärken und wir wollen natürlich auch diese Achtsamkeit dafür kultivieren, was passiert hier eigentlich gerade? Kann ich erkennen, in welchem Modus ich bin? Weil auch eines der Ziele ist, diesen inneren Kritiker, den auch zu entmachten, den leiser zu stellen. Ne? Also, dass wir nicht immer darauf hören und denken, aha, das ist die Wahrheit oder so. Und wir wollen auch wirklich einen Zugang zu unserem Kind haben, weil dahinter stecken ja Bedürfnisse. Ne? Und Achtsamkeit, das hat eine ganz, ganz zentrale Rolle. Das ist ähnlich wie mit Fahrradfahren. Wir bewegen uns auf dem Fahrrad, wir sind uns aber ja gar nicht so bewusst, treten wir jetzt gerade ins linke Pedal oder ins rechte. Das ist total automatisiert und ähnlich ist es auch mit unseren Modi. Wenn das so automatisiert durchläuft und total unflexibel ist, wir stecken oft in diesem inneren Kritiker und dann heizt der diese ganze Situation auf, es entlädt sich dann in so einem maladaptiven Bewältigungsmodi, ja, und wir wissen das alles gar nicht, dann können wir auch nichts verändern. Und deshalb ist es wichtig, diese innere Beobachterhaltung zu kultivieren, damit wir auch so einen Abstand zu diesem eigenen Erleben bekommen. Und ich finde, das ist eine totale Basisfähigkeit. Also wenn ich mit PatientInnen arbeite, dann mache ich auch ganz Basisachtsamkeit mit denen erst. Und das hilft wirklich, damit sie dann viel bewusster wahrnehmen können, wo bin ich denn eigentlich gerade, ne?
Und da kann man eben auch mit Übungen, logischerweise, sich hinarbeiten, ne? In diesen Erwachsenenmodus. Und da hast du auch eine Beispielübung mitgebracht.
Ja, also man kann sich erstmal aufschreiben, das ist, haben wir ja jetzt ganz allgemein beschrieben, was diese Modi sind, aber jeder hat ja unterschiedliche Beispiele. Bei der einen Person sind es die 3 Rotweinflaschen, bei der anderen Person ist es halt zum Beispiel sich überarbeiten oder so. So würde man das alles erarbeiten und dann könnte man im ersten Schritt, das ist auch wirklich ein Therapieziel, Mode Awareness, also ein Bewusstsein dafür zu haben, in welchem Modus ich gerade bin, jeden Abend für eine Situation, die am Tag abgelaufen ist, mal aufschreiben, war ich im Kind Kind-Modus? War ich sehr emotional aktiviert, ne? Oder welche Botschaften von dem Elternmodus, also dem inneren Kritiker, kamen da? Und man schreibt das so auf, damit man immer mehr lernt, auch in dieser Situation das schon so benennen zu können, um dann auch rauszutreten, sagen, ah, da merke ich schon wieder, das ist es, ja. Ich kann vielleicht mich noch nicht direkt irgendwie für einen anderen Weg entscheiden, ja, in den gesunden Erwachsenen oder das nicht glauben, was der innere Kritiker sagt, aber ich erkenne es schon mal. Und das ist ganz essentiell.
Und wie hat man sich das vorzustellen? Wie läuft so eine Schematherapie ab oder wie könnte sie ablaufen?
Ja, genau. Ne? Wir beschreiben jetzt hier nur, wie das so grob im Schema ablaufen kann, aber es ist sehr individualisiert. Es fängt zunächst damit an, dass Diagnostik auch gemacht wird, also die Lebensgeschichte wird erfasst. Es gibt auch Fragebögen, um rauszufinden, welche Schemata sind denn hier relevant bei der Person. Ne? Und dann ganz wichtig, schon relativ früh dieses Modell zu entwickeln. Ne? Also wir nennen das auch Fallkonzeption oder die Landkarte des Problems, wo wirklich aufgeschrieben wird, aha, innerer Kritiker oder Elternmodi, ne? Kindmodi, wie wird das erlebt? Was sind da für Botschaften? Ist es so, du bist so ein Versager, du kannst nicht, du bist dumm. Und auf der Bewältigungsebene, ja, welche Bewältigungsmodi spielen denn eine Rolle? Und das wird dann auch immer wieder korrigiert, ergänzt im Laufe der Therapie. Das sind so die ersten wichtigen Schritte. Und natürlich auch der Beziehungsaufbau ist unglaublich wichtig in der Schematherapie. Also die therapeutische Beziehung ist immer wichtig in allen Therapien. Wir wissen auch aus Psychotherapieforschung, dass es einen ganz großen Anteil hat, um vorherzusagen, ob die Therapie erfolgreich ist. Aber ganz besonders hier in der Schematherapie. Und in der zweiten Phase, da geht es so um diese Problemaktivierungs- und auch Klärungsphase. Da versucht man dann wirklich an die Emotionen ranzukommen, ne, durch emotionsaktivierende Übungen. Ein Bild, was ich so gelernt habe in der Schematherapie, ist, wenn wir zum Beispiel Eisen formen möchten, ne, also so ein Schwert haben oder so, dann geht das ja nicht, wenn das kalt ist, sondern das muss in einem heißen Zustand sein. Erst dann lässt sich das biegen. Und so ist es auch, wenn wir diese dysfunktionalen Annahmen gelernt haben, diese Schemata sich so doll gebildet haben, dann müssen wir wieder an diese Ursprungssituation ran. Diese Emotionen müssen wieder aufgeheizt werden. Wir erleben das wieder, um es dann anders biegen zu können, ne, damit sich neue neuronale Pfade entwickeln oder entstehen können. Und letzten Endes passiert das eigentlich bei jeder Psychotherapie. Also sei es durch eine Konfrontation, bei Narrative Exposure ist es ja auch so, man erzählt es wieder, man erlebt es wieder. Und durch dieses Wiedererleben, dieses Aktivieren der Emotion, erst dann können wir eine andere Sicht darauf bekommen.
Und dann gibt es die dritte Phase. Die Übungsphase quasi. Und da geht man dann selber auch ans Arbeiten als Patient oder Patientin.
Man arbeitet schon tatsächlich davor. Ich erzähle später nochmal genau, was diese emotionsaktivierenden Übungen sind. Die sind nämlich super anstrengend für die PatientInnen auch. Ne? Wir haben auch Stuhldialoge viel, mit denen wir arbeiten. Bei dieser Veränderungs- und Übungsphase, da versucht man quasi nochmal mehr, das, was in der Therapie in diesen 50 Minuten oder auch in der Doppelstunde passiert ist, das noch mehr in den Alltag reinzuholen. Also, dass PatientInnen lernen, vielleicht auch so eine Rollenspiele zu machen. Ja, noch mehr so, wie kann ich das im Alltag benennen, erkennen, Briefe auch schreiben an sich selbst, an diese Anteile und das wirklich noch mehr einzuüben. Und in der vierten Phase, der quasi Beibehaltungs- und Ablösungsphase, da sind die Sitzungsintervalle dann auch verlängert, geht es auch um die Stabilisierung des neuen Verhaltens, damit es sich wirklich nochmal einpflanzen kann, Wurzeln schlagen kann, gezielte Übungen, um den Erwachsenenmodus zu stärken, auch da Tagebücher schreiben und so, dass es sich wirklich einfach verfestigen kann.
Und es verfestigt sich, dass ich zu einem, also in den Erwachsenenmodus quasi komme und das trainiere, so wie man eben auch im Fitnessstudio seine Muskeln trainiert, so trainiert man in der Schematherapie seinen inneren Erwachsenen, der Lösungen, die gut für mich sind, findet. Also anstatt jetzt irgendwie 6 Burger zu essen oder 3 Flaschen Wein zu trinken, spazieren zu gehen, eine Atemübung zu machen, also solche Dinge. Und auch zu erkennen, okay, das hier ist mein inneres Kind, das will jetzt wüten und um sich schlagen und Leute beschimpfen vielleicht oder in die Wade beißen, keine Ahnung, ne, das will jetzt irgendwie Mist bauen, weil es diese vielen Gefühle hat, ja, oder der Kritiker, der will mich klein machen und so. Also ich übe in dieser ganzen Zeit, aber innerlich quasi meinen Erwachsenen zu stärken.
zu stärken, ja. Richtig. Und vor allen Dingen auch diese psychische Flexibilität, die wir aus der Akzeptanz-Commitment-Therapie kennen, weil viele leiden ja darunter, die bleiben stecken, die sind rigide. Zum Beispiel, wenn ich immer ärgerlich reagiere, also diese Überkompensation, ja, immer total andere fertig mache oder so, dann werde ich ziemlich schnell einsam sein, ja. Aber manchmal ist es natürlich auch notwendig, laut zu werden und zu sagen, das möchte ich nicht, Grenzen zu setzen, ja, für sich einzustehen. Die einen, die müssten lernen, mehr in die Harmonie zu gehen, mehr in die Kooperation zu gehen. Und andere, die zum Beispiel sich immer unterordnen und den Blick auf andere setzen und die Bedürfnisse von anderen vorhalten. Wir hatten eine Folge zu People-Pleasing. Die müssen dann auch lernen, ja, zu sagen, nee, das möchte ich nicht, das sind meine Ziele und ich werde das auch machen. Ne? Und da immer hin und her zu gehen, weil das ist auch immer vom Kontext abhängig. Ne? Je nachdem, wo ich gerade bin, ist dieses Verhalten angemessen oder ein anderes Verhalten. Und da hin und her zu changieren zwischen den ganzen Möglichkeiten, das gehört auch zum gesunden Erwachsenen.
Und deswegen ist es natürlich so wichtig, dass ihr, wenn ihr jetzt interessiert seid, dass ihr euch selber natürlich jemanden sucht, der das mit euch macht. Ne? Wir sind nicht eure Therapeuten. Mahjong ist nicht eure Therapeutin hier in diesem Augenblick. Wir sind ein Podcast, wir sind ein Informationspodcast. Wir geben Inspiration. Ich kann es nicht oft genug sagen und ich glaube, ich muss es auch sehr oft sagen, einfach weil wir in dieser Folge eben einfach sagen, wie das ablaufen könnte, wo das herkommt, wie das funktioniert und was das überhaupt ist. Aber es ist eben ganz wichtig, wenn ihr jetzt zuhört und sagt, oh, ich glaube, das wäre was für mich, dass ihr dann natürlich die nächsten Schritte selber geht. Ohne uns, das hier ist einfach, ich sage mal, ein Informationsangebot. Du hast eben schon gesagt, die Patienten und Patientinnen, die arbeiten natürlich sehr viel. Ne? Man setzt sich jetzt nicht rein und sagt, hier heile mich, ne? Sondern man muss richtig was machen. Und da gibt es viele Techniken und Interventionen in der Schematherapie, zum Beispiel Fallkonzeption. Was ist das?
Das ist diese Landkarte in dieser Diagnostikphase, die ich eben beschrieben habe, dass man wirklich so aufzeichnet an der Flipchart, ja, was für Modi, wie zeigen die sich, ne, dass man die Zusammenhänge erfasst, ne, das würde man direkt machen, das ist so, so wichtig und gibt Orientierung immer wieder, dass man immer wieder draufschauen kann, aha, das sind die Botschaften, die zentralen vom inneren Kritiker. Dann eine ganz zentrale Technik ist die Imaginationsübung. Hierbei schließt der Patient die Augen, um zurückzugehen zu belastenden Situationen, ne, sich die lebendig vorzustellen. Und das dient dazu, um verborgene Schemata zu aktivieren, um wieder Kindmodus da quasi zu aktivieren in dem Moment, ja. Und dann können zunächst erst der Therapeut, dann später auch der Patient, ja, gemeinsam, ne, zurückgehen, also als gesunder Erwachsene in die Szene, um dem Kind Schutz und Fürsorge zukommen zu lassen und quasi die Bedürfnisse, die in dieser Situation vernachlässigt würden, die dann zu erfüllen und dann ja diese dysfunktionalen Einflüsse auch zu entmachten und neue korrigierende Erfahrungen zu machen. Also wir hatten ja schon eine Folge zu, jetzt weiß ich nicht, wie die genau hieß, Imagination oder Imagery Scripting, aber irgendwie sowas, ne? Imagination hieß die, glaube ich.
Ich weiß auch nicht mehr. Naja, nach 5 Jahren, genau. Da kann man nicht jeden Titel auswendig können.
Ja, genau. Aber das ist es quasi. Also wir machen genau das und das ist sehr, sehr anstrengend für die Patientinnen, weil die erleben das natürlich alles wieder. Es ist krass, wenn die, wir machen natürlich auch Selbsterfahrung. Ich weiß auch, wie sich das anfühlt, ja, zurückzugehen und da das alles zu erleben und Rotz und Wasser zu heulen und so, ne? Und dann auf einmal machst du die Augen auf und denkst, krass, wo warst du gerade? Und das hat sich so echt angefühlt, ne? Also, das ist schon eine sehr mächtige Übung. Und eine andere Übung, die wir auch machen, sind die Stühlearbeit, also Dialog mit verschiedenen Stühlen. Und das ist eine Technik, wo wir die verschiedenen Modi wirklich auf einzelne Stühle setzen. Also dann ist dieser eine Stuhl, der steht für das Kind, der andere Stuhl für den inneren Kritiker. Und dann können wir zum Beispiel erfragen, was ist eigentlich die Funktion überhaupt von diesem inneren Kritiker?
Und sitze ich dann selber auf dem Stuhl und gebe mir die Antworten?
Genau, ich würde dann sagen, ja zum Beispiel hier, Frau Hielscher, setzen Sie sich auf den Stuhl. Sie sind jetzt also der innere Kritiker. Ich würde sagen, ja, ist es okay, wenn ich dich jetzt duze? Und dann würde ich sagen, ja, wie lange gibt es dich denn eigentlich schon im Team, Diane?
Ah, okay, ne,
so,
verstehe.
Ja. Und dann würde ich mit dem ins Gespräch kommen. Der fühlt sich dann richtig rein. Oder guck mal, Diane, in der Situation, die hat da diesen, es war ja rein fiktiv, diesen Job nicht bekommen. Was denkst du jetzt über die? Und dann wird dann vielleicht sowas kommen wie, ach, die ist doch voll der Loser, kann gar nichts und so. Ja. Und dann, aber das ist total fiktiv, das stimmt alles nicht, ja. Aber so kommen wir an die Botschaften heran, ne? Und dann wird es auch gefühlt. Und dann wechseln wir zum Beispiel, okay, dann setzen Sie sich jetzt mal wieder auf den Kindstuhl. Wie ist denn das zu hören, wenn da so diese Botschaften sind? Und dann
oh, das ist ja spannend, aber es klingt wirklich auch sehr, sehr anstrengend.
Wow. Ja, ist es auch. Aber ich finde, mir macht das so viel Spaß. Ja. Und ich sehe auch mit den PatientInnen, wie viel Veränderung da kommt. Und man bewegt sich. Also das ist ja auch, wir stehen ja literally auf und bewegen uns im Raum und Dinge werden viel, viel greifbarer. Und
ach so, ja, anstrengend war jetzt gar nicht irgendwie abwertend gemeint oder so.
Nee, aber es ist anstrengend für die Person. Es ist auf jeden Fall super anstrengend, total, weil wir halt ins Erleben gehen. Und ich finde ja auch manchmal, wenn man so ins Intellektualisieren geht, darüber total redet und so, ne, man zerredet ja Dinge vielleicht auch mal. Und das ist auch eine Bewältigung, nämlich Vermeidung, ja. Mhm. Aber wenn wir wirklich reingehen in die Konfrontation oder das Erleben, dann, ja, es ist anstrengend, aber es passiert halt was.
Total. Und wenn man weiß, oh, hier passiert richtig was und dann nach so einer Session nach Hause geht, dann fühlt man ja auch lange nach, glaube ich, denkt lange darüber nach und fühlt auch eben genau das lange nach. Wobei auch Schematherapie sehr helfen kann, was ja total Sinn ergibt, ist natürlich auch in der Paartherapie. Weil wenn zwei Menschen zusammenkommen und sie wollen zusammen leben, sie wollen ihre Zeit und ihr Leben in irgendeiner Art und Weise miteinander verbringen und sie lieben sich, dann kann es da natürlich auch zu großen Konflikten kommen, weil wir ja alle unsere inneren Kinder und unsere inneren Kritiker und unsere Bewältigungsstrategien mitbringen und so weiter. Ne? Das heißt, da in der Paartherapie ist es auch sehr, kann sehr viel lösen.
Total. Also ich finde das so bereichernd. Also ich habe einen Buchtipp für euch mitgebracht. Lest das unbedingt, wenn ihr euch dafür interessiert. Und es ist auch wirklich so geschrieben, dass ich sage jetzt mal Laien, Nicht-Psychologen das sehr gut verstehen. Also das ist wirklich nicht Fachliteratur. Das heißt, passt doch, Paarkonflikte verstehen und lösen mit der Schematherapie, geschrieben von Eckhard Rödiger, Eva Frank, Nguyen und Wendy Behari, erschien im Belz Verlag. Weil man halt so sieht, ne, manchmal ist es halt so, dass Paare sich halt einen Partner, Partnerin suchen mit genau der gegenteiligen mit einem anderen Bewältigungsstil. Und dann drücken sie sich gegenseitig auf die Knöpfe und triggern sich die ganze Zeit und kommen dann in diese Konfliktspiralen. Wir nennen das dann Moduszirkel. Und das ist dann immer wieder dieses Muster, was so immer wieder kommt. Es geht ja eigentlich um die Dynamik und nicht darum, wer bringt den Müll raus oder nicht. Ne? Und die guckt man sich dann an und ich finde das also mindblowing, wirklich so cool.
Und du hast ja gesagt, du beschäftigst dich ja sowieso auch damit und machst das, ja. Das heißt, du kennst diese ganze Literatur schon, hast die gelesen und brauchst die auch für die Arbeit und liebst die auch. Und deswegen hast du noch mehr mitgebracht, natürlich.
Genau, ja. Auch für Leute, die ja sich informieren wollen, aber auch jetzt nicht so komplizierte Fachliteratur, ein Buch. Raus aus den Lebensfallen, das Schematherapie-Begleitbuch von Eckhard Rödiger im Junfermann Verlag. Denn es ist wirklich hilfreich, wenn man sich damit beschäftigt und wenn man auch Schematherapie macht, noch begleitend was zu lesen. Weil, wie ihr schon gemerkt habt, es ist schon komplex. Es ist jetzt nicht so, ich habe auch echt lang gebraucht, bis ich das verstanden habe. Was sind diese ganzen Schemata? Und auch jetzt, ich muss auch immer wieder nachgucken, weil ich ja auch noch am Lernen bin. Und für TherapeutInnen, die sich dafür interessieren, kam erst dieses Jahr so ein Update raus zur Schematherapie, kontextuell, prozessbasiert, interpersonal, kann ich auch sehr empfehlen. Und jetzt noch so ein Überblick zu Studien, da gibt es einige, aber es sollte auch noch mehr geben. Das ist immer wieder so, das, was gesagt wird, es braucht noch weitere Studien, aber die Schematherapie wurde vor allen Dingen für Persönlichkeitsstörungen entwickelt, also zum Beispiel narzisstische Persönlichkeitsstörungen, Borderline-Persönlichkeitsstörungen, weil das auch für BehandlerInnen ja zum Beispiel schwer ist, ne? Also das auch auszuhalten, mitzutragen und auch die PatientInnen, da ist die Abbrecherquote von Therapien auch teilweise sehr hoch. Aber hier hat sich gezeigt, dass es geringere Abbrecherquoten gibt und auch eine Symptomverbesserung. Aber Schematherapie ist auch ja für andere psychische Störungen gut, wie zum Beispiel Depressionen. Hat sich in einer Arbeit gezeigt, Carter et al., dass es vergleichbar ist, zum Beispiel mit der kognitiven Verhaltenstherapie in der Behandlung von Depressionen. Und die Studien werden wir euch wie immer in die Shownotes reinsetzen, wer noch interessiert ist und mehr lesen mag.
Und zum Abschluss noch eine ganz kurze Übung, weil ich mag das ja immer sehr, so Beispiele, damit man so richtig so ein Gefühl hat, ne, nach einer Folge hier achtsam, so, ah, alles klar, ich habe das jetzt verstanden, ich weiß, wie das ungefähr aussehen könnte oder welche Übungen da so ungefähr drin sein könnten. Außerdem hat diese Übung so einen schönen Namen, die heißt nämlich Beate.
Ja, ich wusste auch so. Das heißt ja irgendwie die Glückliche irgendwie so, wenn man das, ich weiß nicht, ob es griechisch ist oder so, ne? Und das ist wie ein Akronym, damit man sich diese Schritte gut merken kann. Und es soll uns dabei helfen, dieses Dysfunktionale, dieses Maladaptive zu erkennen und dann in diesen gesunden Erwachsenen reinzuwechseln. Also B steht für benennen. Das heißt, wir benennen im ersten Schritt erstmal unser momentanes Erleben.
Was also zum Beispiel Gefühle? Wut. ich bin wütend.
Genau.
Ja, Frau
das
Hilscher,
ist das wütende Kind.
Ja, ja,
das wütende Kind.
Alles klar. Ja. Benenne genau. Wut. Mhm.
Wut, ja. Und auch den Bewältigungsimpuls, also alles klein schneiden, so schlagen oder so ausrasten wollen oder andere fertig machen wollen beispielsweise. Wir versuchen, das habe ich jetzt gerade falsch gemacht, ja, sachlich zu beschreiben und nicht wertend vielleicht, also so eine Kameraperspektive eher einzunehmen, also B, benennen.
Ja.
Dann zweitens erkennen. Dieser Schritt bedeutet zu erkennen, was ist denn das, was steckt denn da so dahinter? Also nicht nur zu beobachten, was sehen wir jetzt gerade auf dieser Leinwand der Film, sondern, das ist doch der Kind-Modus, ne? Oder halt dieser Kritiker-Modus, ne? Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir in dieser Modussprache auch bleiben oder in der Schematherapiesprache, weil dann, da fängt ja diese ganze Metakognition schon wieder an. Wir treten raus und sagen, stimmt, das ist doch nicht einfach nur, ich erlebe es nicht einfach nur so, ich fühle es nicht einfach nur so. Das Ganze hat doch einen Namen. Also literally hat das Kind hier einen Namen, ne?
Okay.
Genau.
Schön gesagt. Ja. Okay, also ich erkenne, es ist bei mir jetzt, bei der Wut, ist es der Kindmodus. Ich fühle mich meinetwegen nicht gesehen. Das innere Kind von mir fühlt sich nicht gesehen und ist deswegen richtig wütend. Das ist das E und dann geht's an das A von Beate.
Ja, anerkennen. Anerkennen und akzeptieren, das sind alte Gefühle und belastende Gedanken. Und die sind auch wirklich sehr, sehr schmerzhaft und belastend. Also es hilft da wirklich zu sagen, das ist ein alter Film, ne? Von diesem, ich erkenne, das ist ein alter Film. Und es lässt sich auch nicht einfach so wegradieren. Das ist eine alte Schublade. Das sind alte Bewältigungsmuster, die damals, ist auch ganz wichtig, mir geholfen haben zu überleben, sonst wären die nicht da. Die sind nicht einfach so da. Damals haben sie mir geholfen, aber heute sind sie nicht mehr so hilfreich und vor allen Dingen, wenn man so rigide ist. Ne? Und wenn wir das machen, wenn wir wirklich das anerkennen, akzeptieren, dann können wir auch nochmal richtig aussteigen und dann können wir in den Erwachsenenmodus wechseln. Und da hilft es, sich so Fragen zu stellen. Was möchte ich in dieser Situation eigentlich erreichen? Was ist mir im Leben wirklich wichtig? Da sind wir wieder bei Werten. Ne? Wie werde ich in einer Woche, in einem Jahr darüber nachdenken? Oder auch eine Frage, wenn ich jetzt kurz vor dem Sterben wäre oder auf mein Leben zurückschauen würde, wie würde ich jetzt entscheiden? Würde ich genauso entscheiden oder anders? Ziemlich wahrscheinlich anders. Das ist ja dieser gesunde Erwachsene, der guckt nochmal mit so einem weisen, freundlichen Blick drauf. Ja.
Also dann könnte ich jetzt sagen, in meinem Beispiel, ich würde eigentlich gerne über die Situation lachen und nicht wüten und alles kleinschlagen wollen. Ich würde gerne weise lächeln und sagen, das ficht mich alles nicht an. Das wäre jetzt gerne was, da würde ich gerne mal hin in einem Jahr oder so. Oder genau, wenn ich jetzt kurz vorm Sterben wäre, würde ich sagen, naja, dann ist es jetzt auch nicht mehr so wichtig über das, worüber ich mich jetzt gerade aufrege, was auch immer es ist. Zum Beispiel, ne? Wenn wir das jetzt so
richtig,
durch.
Ja.
Genau.
Ja,
so.
Genau.
Und dann gehen wir zum T von Beate.
Ja, genau. Da geht es darum, das maladaptive Verhalten dann loszulassen. Also ne, auch wieder hier, man ist sich bewusst, man trennt sich. Das heißt, früher hätte ich vielleicht irgendwie hättest du in deinem Beispiel gestritten, den Streit gesucht, versucht zu kontrollieren oder was auch immer. Aber jetzt sagst du, nein, ich lasse es los. Man kann auch so, Humor hilft ja immer, wir machen das nicht mehr. Das war früher mal, aber das machen wir jetzt nicht mehr.
Ja.
Und dann trennt man sich.
Und dann sage ich tschüss. Kleines Kind, das haben wir früher gemacht, aber jetzt machen wir was Neues.
Genau.
Ja,
richtig,
okay, gut. Und dann BAT hat noch ein E am Ende, einbrennen.
Einbrennen, Verankerung von neuen Verhaltensmustern, ne, dieser Schritt. Also diese neuen Bewältigungsstrategien, die sind ja neu. Das ist wie, das andere war ja ein Trampelpfad, den kennen wir immer wieder gelaufen, ne, und jetzt ist es neu. Einmal zum Beispiel Achtsamkeit üben oder Selbstfürsorge, jemanden anrufen, sich mitteilen, das bringt's nicht. Man muss das immer wieder machen, damit es sich neuronal auch, damit diese Verknüpfungen entstehen, ja. Einbrennen, immer wieder machen und wiederholen.
Ist ja witzig. Beate mache ich seit Jahren, ohne Beate zu kennen.
Genau, ich sag ja, das kommt alles hier zusammen, das kennen wir doch alles,
ja.
Ne, oder?
Ja. Ist ja witzig. Genau, immer wieder sage ich so, oh Mann, ey, aber wenn ich mich jetzt aufrege, dann ist meine Körperchemie wieder so ungesund und dann ist es schlecht für mein Immunsystem, das möchte ich eigentlich nicht. Und deswegen, ja, also ich praktiziere Beate schon lange, jetzt muss ich immer an Beate denken. Ist das witzig?
Das ist
so ein bisschen so ein altmodischer Name, der aber so niedlich ist irgendwie.
Ja.
Wie schön. Ja, toll, vielen Dank, dass du uns durch die Schematherapie geleitet hast und uns da inspiriert hast. Wir haben viel gelernt, glaube ich. Du hast wie immer auch eine Übung dabei. Jetzt bin ich jetzt sehr gespannt.
Ja, ich habe eine Übung dabei, wo wir in Kontakt mit unserem gesunden Erwachsenen kommen können und auch unser glückliches Kind kultivieren. Weil es gibt nicht nur dieses traurige und wütende Kind, sondern wir alle in uns haben auch ein glückliches Kind. Und das können wir hier nähren in dieser Übung.
Oh, ist das schön. Dann ist das ja auch direkt schon eine Intervention aus der Schematherapie im Grunde. Toll, toll, toll. Dann für euch natürlich jetzt eine Übung direkt ganz frisch und warm und exklusiv von Dr. Mahjong Nguyen aus der Schematherapie. Wie schön. Dann bedanke ich mich bei euch auch für eure Information, also für eure Zeit, dass ihr mit diesen Informationen quasi eure Zeit verbracht habt. Das wollte ich sagen. So rum. Und dass ihr euch ja die Zeit genommen habt, diese, ich sage mal, doch sehr komplexe Folge zu hören. Aber ich hoffe, wir konnten euch irgendwie inspirieren. Mahjong könnte euch irgendwie inspirieren, aber ich denke, es ist schon irgendwas Hilfreiches dabei auch rumgekommen. Ich finde es großartig. Es klingt wahnsinnig spannend und ich freue mich auch, dass das auch mal wieder so eine Zusammenfassung ist von all dem, was wir hier seit 5 Jahren besprechen. Und das heißt dann in diesem Fall auch Schematherapie oder auch Arbeit mit den Anteilen. Dann macht's euch bequem, findet einen schönen Ort für die Übung und gebt euch dem mal hin, mal sehen, was passiert. Ihr formt auf jeden Fall euer Gehirn damit. Dann sage ich Mahjong und bitteschön.
In dieser geleiteten Meditation lade ich dich ein, in Kontakt mit deinem gesunden Erwachsenen und deinem glücklichen Kind zu kommen. Setz dich aufrecht auf einen Stuhl, die Füße flach auf dem Boden. Richte deinen Rücken auf, ohne dich dabei zu verspannen. Und lasse die Schultern noch ein wenig mehr Richtung Boden sinken. Und schließe sanft die Augen. Lenke nun deine Aufmerksamkeit auf den Atem. Beobachte, wie der Atem von selbst ein- und ausströmt. Richte nun deine Aufmerksamkeit auf das innere Bild von dir als gesunden Erwachsenen. Der gesunde Erwachsene in dir tröstet und schützt dich. Er reagiert mit Wärme, Freundlichkeit und Mitgefühl. Und er ist in der Lage, strenge, strafende oder auch ärgerliche Stimmen mit einem sanften und milden Geist zu betrachten. Betrachte auch den Teil deines gesunden Erwachsenens in dir, der gesunde Grenzen für sich selbst und auch für andere setzen kann. Wo kannst du in deinem Körper diesen gesunden Erwachsenen gerade am meisten fühlen? Richte nun die Aufmerksamkeit auf das Bild von dir als glückliches Kind. Stell dir vor, wie sicher und geborgen sich das Kind fühlt. Nimm das Selbstvertrauen des glücklichen Kindes wahr. Das Gefühl, von den Menschen um sich herum angenommen zu werden. Und die Gewissheit zu spüren, dass es frei ist, seine Unabhängigkeit auf eine offene Art und Weise zu entfalten. Wo in meinem Körper spüre ich dieses glückliche Kind am meisten? Wenn du magst, kannst du auch deine Hände auf diesen Bereich legen, um noch stärker in Kontakt zu kommen. Fühle, wie der gesunde Erwachsene und das glückliche Kind gleichzeitig in dir lebendig sind. Atme tief ein und aus und schenke diesen Anteilen ein warmes Lächeln. Wir kommen nun langsam zum Ende der Übung. Bedanke dich bei dir selbst, dass du dir die Zeit für diese Übung genommen hast. Und auch im Alltag kannst du immer wieder mit diesen Anteilen in Kontakt kommen. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben.
Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Donnerstag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.